Hallo Uwe, ich würde gerne mit dir über Gott, ich meine über Markus Voss reden.
Ah ja, das war ja unser Thema heute, stimmt's.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Beichtstuhl!
Hallo, herzlich willkommen zu Hausverbot im
Ja.
Beichtstuhl. Wir haben eine etwas andere Serie, die wir jetzt gerade starten.
Genau.
Und zwar haben wir da vor einem Jahr oder so, das müsste jetzt ein Jahr her sein, gab es ein richtig langes YouTube-Video von Markus Voss über Worthaus, wo er alle möglichen Behauptungen über Worthaus ausgelassen hat, vielleicht in manchen Punkten auch recht hat.
Und was
So.
auch der Auslöser war für meinen Stress, von dem wir schon berichtet haben.
Ah, okay, ja, stimmt. Ich
Genau.
erinnere mich, diese Folgen hier, die sind unabhängig von den Geschichten, die wir haben und von den
Ja.
Interviews, die wir führen. Das ist einfach so eine Serie, die wir zwischendrin reinbauen, weil wir einfach denken, okay, das ist ein sehr, sehr langes Video, da stehen alle möglichen Aussagen im Raum. Und ich habe so das Gefühl, und tatsächlich Martin Hühnerhoff von Worthaus sagt auch, die haben, also bei Worthaus haben sie auch so das Gefühl, dass dieses Video einfach gezielt schlechte Stimmung gegen Worthaus machen soll. Wir haben uns mal dieses Video mal ein bisschen im Detail angeguckt, weil haben uns
Genau.
ein bisschen beschäftigt,
Genau.
haben ein bisschen Quellen überprüft und haben festgestellt, Alter,
Ja.
Alter, das geht ja mal gar nicht.
Geht
Also
gar
das
nicht.
sind Lügen, das ist ohne Scheiß, das sind Lügen dabei.
Manipulation mit Angst ist mir aufgefallen.
Verleugnung.
Ja, genau.
Ja gut, ne, also gut, das ist jetzt eine Sympathiefrage. Ja, man kann
Ja.
Markus Voss als Person gerne mögen, kann man. Genau, aber ich will jetzt auch nicht über genau konkret gegen Personen gehen, auch wenn ich tatsächlich ehrlich gesagt sehr wütend auf Markus Voss
Ja,
bin
ja.
und war. Ja. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ich denke mir, es wäre wichtig, wenn, sage ich mal, Dinge einfach behauptet werden, die aber nicht stimmen, dass man die zumindest rekontextualisiert. Also es geht mir jetzt gar nicht darum, irgendwie zu schauen, okay, wer stimmt, wer hat denn jetzt Recht und wer hat Unrecht, von welcher Seite? Also ich meine, Markus Voss hat seine Art zu glauben. Leute, verschiedene Referenten bei Worthaus haben natürlich, jeder hat seinen eigenen theologischen Standpunkt am Ende des Tages. Da sind Lagerkämpfe vielleicht gar nicht mal so Scheit. Mir wäre es aber wichtig zu schauen, okay, was wurde denn jetzt wirklich gesagt und wo behauptet Markus Voss einfach nur, dass etwas gesagt wurde, obwohl es gar nicht gesagt wurde?
Ja.
Es sind uns da Zitate rausgefallen, wo wir denken, so, okay, Markus Voss zitiert was, dann gucken wir uns das Video,
Genau.
den Originalvortrag bei Worthaus an und denken so, hey, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was er behauptet, dass die sagen. Na gut.
Ja, fangen wir doch mal an. Und zwar ganz am Anfang berichtet er ja, dass Menschen.
Ich will weiter vorne anfangen. Wir haben doch so ein schönes Zitat, das würde ich gerne
Ach,
bringen.
genau, das Zitat
Ja,
muss jetzt noch kommen.
das
Ja.
Zitat. Das Zitat, wir hören mal kurz rein.
Eine falsche Darstellung beginnt dort, wo ich entscheidende Dinge weglasse.
Ja, und das finden wir in dem Podcast von Markus Voss im großen Stil.
Ja, weil die Worte sind wahr.
Die Worte sind
Die
voll
Worte
wahr,
sind wahr.
ja, genau.
Ich glaube, das ist mein Lieblingssatz in dem ganzen Video.
Genau.
Aber an der Stelle können wir schon stoppen.
Da
So.
ist Weisheit
Aber
drin,
es
ja.
ist ohne Scheiß, es stimmt.
Ja.
Stimmt, ja. Also eine Halbwahrheit ist manchmal tückischer als die große Wahrheit. Uns geht es jetzt auch gar nicht darum, irgendwie alles perfekt zu recherchieren. Also uns sind bestimmt auch Fehler unterlaufen, weil einfach das viele Themen sind, die er anspricht, viele verschiedene Vorträge, die zitiert werden. Also kein Anspruch auf ultimative Richtigkeit, aber wir geben unser Bestes. Machen so gut wir können, wir sind aber keine ausgebildeten Journalisten.
Jetzt zu meinem ersten Punkt, und zwar, wo Markus Voss behauptet, dass durch Worthaus Menschen vom Glauben abgefallen sind.
What?
Ja.
Okay, wir hören mal rein.
Hallo Markus, es ist schon etliche Jahre her, als ein Freund von uns begeistert von Worthaus berichtete und mich aufforderte, die Vorträge auch zu hören. Er erzählte immer weiter von Worthaus. Dann springt sie ein paar Monate weiter und erzählt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aus einem begeisterten Christen, der sogar Ältester war, also in der Gemeindeleitung, sowas wie Gemeindekirchenrat, wurde ein Mann, der sein Amt abgab. Später verließ er die Gemeinde, inzwischen geht er in keine Gemeinde oder irgendeinen Gottesdienst. Und mittlerweile will er mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben. Soweit der Leserbrief. Und das Ding ist jetzt, das ist absolut kein Einzelfall.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Es gibt ja Gemeinden, da wird dir dein Amt abgenommen, nur weil du Worthaus hörst.
Na gut, der hier in der Geschichte hat sein Amt konkret abgegeben. Also
Sagt er, ja.
ich würde mal interpretieren, Ja, das, was Markus Voss hier versucht zu suggerieren, ist die Geschichte von jemandem, der halt in Anführungszeichen vom Glauben abgefallen ist. So, in diesem Leserbrief, wenn das dann richtig vorgelesen ist, vollständig vorgelesen ist, stand jetzt nicht, dass er nicht mehr glaubt.
Ja.
Da steht nur, er wollte, hat sein Amt abgegeben und will heute mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben. Naja, wenn man jetzt Christentum sehr eng fasst und überlegt, ja, okay, nur die Art zu glauben, in der ich, nur die Art von Gemeinde, in der ich unterwegs bin,
ja,
dann kann ich es auch sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, absolut.
Weil was bei Worthaus da eigentlich mal ist, also die haben ja so einen schönen Slogan für alle, die mehr wollen oder so ähnlich.
So. Ja, sowas.
Es geht, also die haben ja theologische Vorträge, die echt in die Tiefe gehen, wo man sich denkt, so Alter, so habe ich noch nie, sage ich mal, eine Predigt darüber gehört und so viel Hintergrundwissen zum historischen Kontext und so weiter. Und mir hat es tatsächlich sehr viel, in sehr vielen Punkten sehr geholfen, nochmal meine Theologie vielleicht auch mal gerade zu rücken oder mal nicht gerade zu rücken, sondern zu schauen, dass einfach meine Theologie nicht einseitig bleibt. Und das, was hier in dieser Geschichte glaubt, also halt, ich kenne die Person nicht,
ja, ja.
So, aber das, was hier so ein bisschen gemutmaßt wird, ist, der hat halt den, die richtig, also er hat halt nicht mehr so geglaubt, wie wir es für richtig halten.
Oder so,
ja. Also er hat, man musste den ja noch nicht mal aus seinem Amt rausnehmen, weil er irgendwelche, in Anführungszeichen, Irrlehren verbreitet hat, sondern der hat sein Amt selber niedergelegt, weil er es nicht mehr vertreten konnte mit dem, was er glaubt. Und das, finde ich, aber muss gar nicht mal groß was mit Mortus zu tun haben. Das ist erstmal seine eigene Entscheidung.
Ja.
Das ist seine Freiheit. Und ich denke mir, das klingt so negativ in Form von, ja, der ist jetzt nicht mehr Christ und der kommt jetzt in die Hölle und man muss jetzt Angst um den haben. So, ey Leute, wir haben, es Leute, Menschen dürfen sich frei entscheiden, was sie glauben können und glauben wollen und zu was für Gemeinschaften sie dazugehören und zu welchen nicht.
Und noch dazu, ich zumindest habe es komplett andersrum erfahren, dass über Worte ist eine ganz andere Freiheit im Glauben.
Oh, ich auch.
Ja, genau.
Es hat mich ungemein in die Weite geführt.
Ja.
Also von, ich habe ein recht enges Verständnis zu, zum Beispiel zur Bibel oder zu einzelnen Bibelstellen und habe da einfach so ein schlechtes Gefühl bei gehabt, weil ich dachte irgendwie fehlt mir mehr Info zu den Bibeltexten.
Ja.
Da fehlt mir Info, um das Ding ganz mal zu betrachten. Und da waren manche Worthaus-Vorträge für mich eine riesengroße Erleichterung von, oh Gott sei Dank, kann man es auch anders interpretieren.
Ja, und ich selber komme aus einem krass fundamentalistischen Hintergrund. Und da hat mir Worthaus geholfen, obwohl ich am Anfang ganz schön gezuckt habe bei einigen Aussagen, geholfen, einfach mehr in eine Weite zu gehen, mehr in eine Liebe zu gehen, nicht mehr ständig verurteilen und ständig ausgrenzen zu müssen. Das war eine riesige Erleichterung.
Ich würde auch tatsächlich bei mir so weit gehen, dass Worthaus-Vorträge meinen Glauben gerettet haben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich heute mich noch als Christ bezeichnen würde, wenn ich nicht auf diese Vorträge gestoßen wäre. Und da meine ich vor allem, sage ich mal, die Vorträge von Sigi Zimmer und Thorsten Dietz.
Ja.
Ich sag mal, man muss einen Referenten nicht mögen, auch von seiner Art her. Manchmal sind mir auch, sage ich mal, manche Sachen irgendwie zu polemisch, auch von anderen Sprechern, wie Tobi Teichen zum Beispiel. Ist mir auch, da bei dem kritisiere ich zum Beispiel die Polemik, bei Markus Voss ja irgendwie auch so ein bisschen. Es sind andere Stile, die ich da kritisiere.
Ja.
Bei Sigi Zimmer mag ich sie.
Ja.
Gut, weil er halt so ein bisschen ähnlicher denkt wie ich. Aber ich würde sagen, bei mir hat Worthaus den Glauben gerettet. Und ich glaube jetzt anders als früher. So, und vielleicht auch Leute, die, also ich kenne Leute, die aus irgendwie Gemeinden von früher sind, die heute vielleicht auch sagen würden, dass ich jetzt in der Welt lebe oder nicht mehr Christ bin. So, ich bin halt jetzt nicht mehr in deren Gemeinde, aber das würden die halt dann vielleicht sogar verurteilen. Von dem her ist das, sage ich mal, eine Einordnung von, okay, Wahrnehmung von diesem Leserbrief. So, oh mein Gott, der ist nicht mehr bei uns. Der macht ja irgendwas anderes. So, ja, hoffentlich geht's ihm gut.
Ja, ja, ja. Und ich habe bei Worthaus zum Beispiel auch eine Person kennengelernt und fand das total bewegend. Er auch, aus einem ganz krassen Hintergrund, auch krass konservativ, fundamentalistisch. Und er hat irgendwann die Kurve gekriegt, hat gemeint, das war so verletzend für ihn auch, so traumatisch. Dann, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahre hat er praktisch seinen Glauben dann dekonstruiert, dieses berühmte Wort
also mal zu benutzen. Auseinandergebaut, überhaupt mal sich selber ehrlich baut, Fragen reflektieren, so genau. Sich mal ehrlich Fragen stellen und überlegen, ja, okay, gibt es vielleicht auch andere Meinungen?
Ja.
Ja, unterm Strich, wenn man es auseinanderbauen kann, ist es nicht Gott.
Genau. Ja, wenn du es dekonstruieren kannst, ist es schon mal nicht Gott. Das ist eine gute Aussage. So, und dann hat er halt gesagt, so, jetzt habe ich hier einen anderen Glauben, der besser für mich passt. Und nach 2-3 Jahren hat er gesagt, hey, diese Verletzungen, die sind so heftig, ich kann mich nicht mehr Christ nennen.
Mhm.
Ja, vielleicht interviewen wir den mal. Ich fand das so spannend, diese Geschichte.
Ja, ein sehr guter Freund von mir glaubt an die Allversöhnung. Der hätte da jetzt überhaupt kein Problem mit.
Ja, das ist zumindest mal eine der sympathischsten Irrlehren. Ne?
Ja, und also man kann an die Allversöhnung glauben. Ich finde es tatsächlich hat sehr, sehr sympathische Überzeugung, weil man sich einfach denkt, so, hey, Gott liebt uns alle, warum sollten wir nicht alle in den Himmel kommen am Ende? So ist doch eigentlich schön. Also man kann gern dran glauben, man darf es nicht predigen, weil sonst immer irgendjemand sagt, zu den Gedanken kommen wir, glaube ich, später noch mehr. Was hast du als nächstes für einen Clip mitgebracht?
Ja, der Clip kommt jetzt in eine kleine Serie. Und zwar, das sind alles Clips, wo ich dachte, da werden entweder Aussagen verdreht, aus dem Zusammenhang gerissen oder schlicht und ergreifend falsch, bewusst falsch gedeutet.
Wow.
Wollen wir von Lügen reden?
Ja, wir müssen es erstmal anhören. Ich glaube, an diesem Punkt ist natürlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eine Interpretation.
Ja.
Ja. Wir brauchen Fakten. Wir holen jetzt mal die Fakten. Was sagt denn jetzt wer?
Genau.
In Worthaus-Vorträgen werden immer wieder Dinge behauptet, die unlogisch und häufig, es tut mir leid, falsch sind. Dazu jetzt 6 klare Beispiele. Beispiel Nummer 1. Hier behauptet der Worthaus-Referent, es gäbe keine Singles, keine dauerhaften Junggesellen in der Antike.
Es gibt in der Antike keine Singles. Gibt's in der ganzen, es gibt keinen einzigen Single in der Antike.
Das ist fachlich falsch.
Ja, und das ist auch wirklich fachlich falsch.
Ja, aber warum? Aber Sigi, sag doch, es gibt doch keinen einzigen Single in der Antike. Er macht da doch ein richtig krasses Absolut.
Ja, ja, das richtig krasse Absolut wird aber korrigiert.
Moment, aber ich will mal betonen, Markus Voss macht den Schnitt nach, es gibt keinen einzigen Single in der Antike. Punkt.
Genau, ja.
So. Das heißt, also du willst damit sagen, Sigi Zimmer relativiert seine Aussage kurz danach?
Ja, natürlich.
Okay, wir hören mal weiter. Wie redet Sigi denn weiter?
Genau.
Also, es gibt in der Antike schon einzelne Menschen im Sinne von unverheiratet, gibt's, wenn sie krank, psychisch krank waren, viele waren verwitwet, viele waren auch geschieden.
Sagt Sigi das direkt danach?
Nicht ganz direkt danach.
Ach so,
einiges dazwischen, ja.
Ein paar Sätze, ein paar Minuten? Ein
paar Minuten, ich hab's
vielleicht, okay. Okay, ja gut, dann könnte ja sein, dass Markus Voss den ganzen, also ich meine, das ist ja ein ganzer Vortrag, dass Markus den halt nicht ganz angeguckt hat.
Oder so, genau. So.
Aber es ist ja danach.
Naja, aber dann ist es immerhin mal schlecht recherchiert.
Ja gut, also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt noch nicht der mega gravierendste Punkt. Ja? Mir ist es jetzt ein bisschen egal, ob es Singles in der Antike gab oder nicht, ganz ehrlich gesagt. Also gut, vielleicht gibt es Themen, für die das relevant ist, aber ich würde mal sagen, diesen Fauxpas verzeih ich ihm mal. Aber
ja.
Ich meine, wir machen uns ja erstmal warm. Unhöflich, ich habe bei dir auf der Aufnahme gesehen, du hast ein bisschen Material dabei. Wie viele Clips hast du denn ungefähr?
Naja, insgesamt 25.
Oh.
Und sind 12, so nach dem Motto, das ist Desinformation, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und der Rest, wo ich sagen würde, naja, da könnte man ein bisschen Bildung nachschieben.
Mhm. Ja. Was heißt du damit, mit Bildung nachschieben?
Bildung nachschieben, das sind einfach Sachen, wo man sagt, okay, ich habe diesen Standpunkt, diesen verteidige ich, egal was. Und ich nehme nur Menschen, die mich bestätigen und blende vollkommen aus, das ist auch komplett andere Meinung.
Mhm. Ja, aber das ist jetzt dann eben konkret dein Kommentar. Wir gehen jetzt jeden einzeln durch.
Ja.
Und schauen erstmal, okay, was ist der Fakt? Und dann können wir es vielleicht für uns interpretieren oder kommentieren.
Genau.
Aber wir lassen die Fakten stehen, markieren natürlich unsere Meinung so gut es geht.
Also wir machen also, alle heute.
Liebe ZuhörerInnen,
ja.
Schneid euch an. Wir haben ein bisschen was vor, mal gucken, wie viele Folgen es werden. Genau, was ist denn der nächste Clip, den du so mitgebracht hast? Worum geht's denn jetzt?
Der nächste Clip ist sozusagen zum Kotzen. Das ist,
also,
ja.
Also jetzt nicht also Sigi sagt das, gell?
Das
sagt, ich findet was zum Kotzen.
Das sagt Sigi eben was zum Kotzen. Und da geht es einfach darum, wie Kindern die Botschaft Jesu weitergegeben werden soll.
Hier erzählt der Worthaus-Referent. Er hat in einer Zeitschrift gelesen, wie eine Kindermitarbeiterin schreibt, wie man in Kindergottesdiensten und Sonntagsschulen mit Kindern über Jesus Christus reden kann. Hier erzählt der Worthaus-Referent, dass er es, seine Worte, zum Kotzen findet, weil das seiner Meinung nach nicht verständlich wäre. Hör mal rein.
Da schreibt die Frau so eine kleine Steckbrief, wer war Jesus? Jesus war der Gottessohn und der Retter der Welt. Er kam, um zu sterben, und er hat viele Wunder getan und konnte übers Wasser laufen. Das schreibt eine Frau für Tausende von Mitarbeitern in der Sonntagsschule. Da muss sie fast kotzen.
Bis hierhin wurde dieser Ausschnitt, habe ich im Nachhinein gesehen, schon mehrfach in der christlichen Presse zitiert und kritisiert. Es ist respektlos, so über Jesus und über seinen Tod zu sprechen, egal, was man vielleicht von der Formulierung denkt, ja?
Na gut, hier hat Markus Voss halt einen Einspieler gebracht, der halt so ein bisschen Sigi einfach mal zeigt. Sigi ist ein also sagt er von sich selber, er kommt als Arbeiterkind, der redet, wie dem der Schnabel gewachsen ist. In seiner Doktorarbeit hat er kaum Fachwörter benutzt. So, das ist je einfacher, desto besser.
Und er ist Pädagoge, also er bildet ja Pädagogen aus. Das ist ja.
Genau, also von dem her sagen wir, okay, wenn er sagt, das finde ich zum Kotzen, in der Presse kritisiert worden, fair.
Ja, der Ausdruck ist,
ja, okay, es ist eine herbe Sprache, kann man mögen, muss man nicht. So würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen.
Ja. Aber die Frage ist, es geht ja gar nicht darum, dass da Jesus irgendwie verunglimpft wird.
Also tatsächlich, ich finde es ein bisschen flach von der Autorin, die Sigi zitiert. Also ich meine, wir haben ja jetzt Zitat. Sigi zitiert eine Autorin, die halt, sag ich mal, sagt, ja okay, wie wollen wir mit Kindern über Jesus sprechen oder mit Jesus über Kinder? Ja, aber dass die Beispiele so, ja, können übers Wasser laufen und ist gekommen, um zu sterben, ich finde es ein bisschen platt.
Ja.
Ich bin ja selber auch Pädagoge, ich glaube, es gibt über Jesus ein paar tiefere Sachen, auch an Kinder für Kinder verständlichere Sachen, die man sprechen kann.
Genau.
Und dass sie das zum Kotzen findet, kann ich nachvollziehen.
Verständlich. Und er hat damit auch keinesfalls irgendwie Jesus oder seine Auferstehung oder so runtergezogen.
Kommen wir ja später noch zu.
Genau. Ja, dann kommen wir später noch zu.
Aber wir haben noch den Einspieler von Sigi. Was sagt denn Sigi da danach? Weil er sagt ja ungefähr das, was ich ja auch gerade gemeint habe.
Ja, genau. Das wird dann spannend.
Wir sind uns da ein bisschen ähnlich.
Genau.
Ich glaube erstmal, dass für Jesus Titel sowieso gar nicht das Wichtigste sind. Er hat überhaupt nie mit Titeln groß gearbeitet. Wenn dann so, sagen wir, fromme Kinderzeitschrift, habe ich mal gelesen, Jesus war Mitarbeiterheft für Tausende von Sonntagsschulmitarbeitern, und da hat die Frau einen Artikel über Jesus geschrieben, habe ich mal zufällig gelesen, da schreibt die Frau so eine kleine Steckbrief, wer war Jesus? Jesus war der Gottessohn und der Retter der Welt. Er kam, um zu sterben, und er hat viele Wunder getan und konnte übers Wasser laufen. Das schreibt eine Frau für Tausende von Mitarbeitern in der Sonntagsschule. Da muss sie fast kotzen. Du kannst nicht anders sagen, gell? Also alles gleich Titel. Er war der Sohn Gottes. Was stellt sich ein Siebenjähriger unter Sohn Gottes vor? Retter der Welt. Also alles nur Titel. Ein Titelgeklapper. Ich habe dann dem Vorstand in diesem Verlag geschrieben, Sie könnten doch mit gleicher Buchstabenzahl, also es ist nicht viel mehr, Sie könnten doch sagen, Jesus war aufmerksam für die Armen. Er schätzte die Frauen höher, als es damals üblich war, und er liebte die Kinder. Das ist doch millionenmal mehr als dieses Titelgeklapper.
Würde ich auch sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Markus Voss das später auch nochmal kritisiert, wo er sagt, ja, okay, nee, also über Jesus musst du ja noch viel mehr Sachen sagen. Die Frage ist halt, was ist für Kinder verständlich, was kommt bei denen an? Also die können jetzt mit Titelgeklapper, wie Sigi das nennt, mit er ist ja der Erlöser und was weiß ich, können Kinder einfach noch nicht viel anfangen, je nachdem, in welchem Alter die sind.
Ja.
Na gut, ich habe das Gefühl, hier treffen halt einfach verschiedene verschiedene Auffassungen und also verschiedene Meinungen erstmal aufeinander. Ja. Also Markus Voss sagt, ich fänd's so besser. Sigi sagt, ich fänd's so millionenmal tiefer und mein Gott, was man jetzt unterm Strich tiefer findet. Ich find's eigentlich cool, wenn man da sagt, ja, okay, das finde ich ein fairer Punkt. Kann man gerne alle auf ein Buffet stellen und dann können die Leute, die Kindergottesdienst machen, sich überlegen, was sie am besten finden.
Ja, Markus Voss ist auch kein Pädagoge, der ist ja Theologe, sagt er. Und daher würde ich da einem Pädagogen mehr vertrauen. Dir zum Beispiel.
Okay, danke. Also ich finde es aber auch schon wichtig, wenn, dass es, sage ich mal, im Kindergottesdienst auch theologisch sauber gearbeitet wird. Ja, aber ich würde keinem Theologen vertrauen, der Verse zu sehr aus dem Kontext reißt. Denn wir wissen ja,
eine falsche Darstellung beginnt dort, wo ich entscheidende Dinge weglasse.
So viel zu unserem Zitat noch vom Eingang.
Genau. Und dazu kommen wir jetzt langsam. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo vermittelt werden soll, dass Sigi gegen Mission ist.
Ach so, gegen Mission.
Ja.
Also beziehungsweise ja auch Worthaus dann.
Worthaus, ja.
Wir haben ja auch ein bisschen so dieses, es geht ja auch immer so, der Worthaus-Referent. Oder
ja, genau.
Der einer von Worthaus Hauptreferenten. Ja gut, also da gibt es verschiedene Referenten, zum Beispiel den Sigi.
Ja, genau.
Gründer.
Und wer Sigi kennt, der weiß, dass er ein begeisterter Missionar ist.
Echt?
Ja, voll. In verschiedenen Podcasts, verschiedenen Aufzeichnungen erzählt er auch davon. Ja, das muss man natürlich weglassen, wenn man diese Theorie hochhalten will.
Ja, ich kann ja Markus Voss jetzt nicht zwingend wissen, der hat vielleicht diese Folgen nicht.
Ah, schwierig. Wir schauen mal, was Markus Voss sagt und wir schauen dann mal, was Sigi wirklich sagt.
Darf ich kurz empfehlen? Tatsächlich, Sigi Zimmer hat auf seiner Website eine ganze Rubrik oder ganze Seiten darüber, was er denn eigentlich glaubt, wo er ganz viele Sachen erklärt. Finde ich auch ganz spannend.
Das findet man wie alle anderen Dinge auch in den Shownotes. Aber jetzt ab zu dem Zitat.
Jetzt aber gehen Sie noch einen Schritt weiter und sagen, dass es sogar krank wäre, zu missionieren und zu evangelisieren und davon auszugehen, dass Leute in die Hölle kommen könnten.
Da hetschen durch die Gegend und verteilst Traktate und Missionsschriften und hast stolzes Schriftsgewissen. Du musst dann missionieren, sonst kommen die Leute in die Hölle. Was ist denn das für ein kranker Grund?
Das ist aus neutestamentlicher Sicht komplett anders. Im Missionsbefehl von Jesus, da ist ja ganz klar, er sagt, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Missioniert, evangelisiert.
Ja, es geht ja um den Grund.
Naja, also Markus Voss ist also der Auffassung, dass man mit Traktaten und mit Angst vor der Hölle missionieren muss.
Du, ich komme aus der Ecke. Ich kann nur ein kleines Beispiel erzählen. Was ich früher gesagt habe, da ist einer verreist. Ich wusste, der wird 4 Stunden im Flieger sitzen. Und dann habe ich dem gesagt, pass auf, wenn links und rechts von dir einer sitzt, ja, und du sitzt dazwischen, wenn die nicht zum Glauben an Jesus finden, bist du daran schuld, dass sie in die Hölle kommen.
Innerhalb von der nächsten 4 Stunden Flug.
Ja, ja, genau.
So nach dem Motto, wenn das Flugzeug abstürzt, dann bist du zur Rechenschaft gezogen.
Richtig, richtig. Das war früher meine Meinung. Ja. Weil ich hatte halt einfach Angst, dass Menschen in die Hölle kommen. Und diese Angst war die Triebfeder. Entsprechend war auch meine Mission nebenbei. Das war nicht wirklich fruchtgebend, glaube ich. Und heute sage ich halt, hey, die Liebe Jesu ist entscheidend. Ist so meins. Hölle ist gar nicht mein Thema.
Mhm. Ja gut, Markus Voss redet recht viel über die Hölle, habe ich das Gefühl.
Ja, ja, ja.
Also, Sigi redet über die, was?
Als wäre er dort geboren, aufgewachsen.
Zum Thema Neues Testament. Ja, Jesus redet ja recht viel über die Hölle.
Ja.
Aber das ist ja oft einfach ein historischer Ort.
Genau.
Und ein Ort, wo die Lebenden sind. Das ist ja gar kein Ort im Jenseits oder nach dem Tod, den er
ankommt,
sondern
genau.
Sondern Gehenna ist ja ein echter Ort. Also mehr oder weniger ganz, ganz einfach mal erklärt, die Hölle, von der Jesus spricht, ist die Hölle, in der Menschen leben, schon vor dem Tod.
Ja.
Und dafür davor sollen wir auch retten. Und da braucht es Barmherzigkeit für, da braucht es Liebe für. Da macht voll Sinn, dass wir dann zum Beispiel für die Kranken da sind oder für die Gefangenen da sind, Leute, die alleine sind, die einsam sind. Ja, also egal, was es ist, wodurch wir Menschen leiden. Also füreinander da sein ist ja da einer der ersten Medizin. Und da ist ja eigentlich mal so überhaupt dieser Gemeinschaftsaspekt, so dieses, wir haben eine Lerngemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft durch Jesus, wir haben Gemeinschaft durch Jesus, ja. Mehr oder weniger, wir sind durch Jesus nicht mehr alleine, ist ja dann eigentlich schon eine Arznei gegen diese Hölle. Die Hölle der Einsamkeit.
Ja.
Ja, oder die Hölle der Einsamkeit, in die einen auch vielleicht Krankheit isolieren kann. Ja, im schlimmsten Fall.
Und dann jetzt kommt ja der Rest. Dann kommt ja die Botschaft Jesu.
Und das ja, genau.
gehört damit dazu.
Genau. Und was nach dem Tod ist, wissen wir ja definitiv nicht. Es ist bisher einer zurückgekommen und das ist Jesus.
Genau. Genau. Ja. Ja, was sagt denn jetzt Sigi wirklich zu dem Thema? Das würde mich mal interessieren.
Ja, Clip ab.
Clip ab.
Warum lohnt es sich überhaupt mit Gott zu beschäftigen? Kannst du es mal auf den Punkt bringen? Ja, kann ich, weil er die Liebe ist. Warum glauben wir an Gott? Und hat es einen entscheidenden Punkt? Ja, hat es, weil Gott die Liebe ist. Ich darf euch öffentlich bekannt geben, deshalb glaube ich an ihn. Ist mein einziger Grund, weil er die Liebe ist. Man kann jetzt auch fragen, warum missionieren wir Christen? Ja, es gibt da einen Missionsauftrag. Wir sind eine missionarische Kirche. Die Kirche ist missionarisch oder sie ist überhaupt keine Kirche. Ja, das Wort missionarisch kommt allerdings nicht aus der Bibel. Das kommt später auf und es ist auch ziemlich belastet durch Indianermission, Sachsenmission, durch Kolonialmächte. Also man müsste vielleicht ein besseres Wort finden, aber darum geht's mir jetzt mal gar nicht. Die Christenheit ist missionarisch. Wir sagen es weiter. Warum missionieren wir? Ja, und darf ich euch mal sagen, das hat einen einzigen gesunden Grund, weil Gott die Liebe ist. Wir missionieren nicht aus Drohung, dass die Leute in die Hölle kommen. Das wird sehr schnell gesetzlich. Da hetzt du durch die Gegend und verteilst Traktate und Missionsschriften und hast dauernd ein schlechtes Gewissen. Du musst dann missionieren, sonst kommen die Leute in die Hölle. Was ist denn das für ein kranker Grund? Da, wir missionieren, weil Gott die Liebe ist. Weil das ist das Schönste und das Kostbarste. Und es ist jedes Jahr verloren, verdeckt, indem wir nicht von der Liebe Gottes beeinflusst werden. Da jedes Jahr, indem du durch die Liebe Gottes nicht geknetet, inspiriert, ein paar Schritte weiterkommst. Wir haben ja alle unsere Charakterschwächen, unsere cholerischen Elemente, unsere beleidigten Elemente. Ich glaube nicht, dass Christen bessere Menschen sind wie Nichtchristen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass die Liebe Gottes auf jeden von uns einen verbessernden Einfluss hat.
Digga, ja. Markus Voss, also wir haben jetzt einen richtig langen Einspieler gehabt.
Ja.
Vor dem Zitat redet Sigi Zimmer davon, dass er für Missionieren ist, egal wie man es jetzt nennt.
Ja.
Danach redet er von der Liebe Gottes und den Gründen zu missionieren. Und dazwischen sagt er halt das mit den Traktaten und da kommen die Leute in die Hölle. Was ist das für ein kranker Grund? Markus, geht's dir noch gut?
Ja, und eine Kirche...
Sorry, das war jetzt... Eine Kirche, die nicht missioniert, ist keine Kirche. Sigi Zimmer, Zitat Ende.
Ja.
Ja, wo ich mir denke, also ich habe ja gerade eben noch gesagt gehabt, ja, da hat Markus Voss hat ja nur diesen Teil gehört. Ja, da sind davor und danach sind Widerlegungen.
Ja.
Und andere Gedanken und erweiternde Gedanken, wo ich mir denke, so das so rausschnipseln, das geht ja mal gar nicht.
Ja. Finde ich auch.
Okay, ich komme jetzt wieder runter.
Komm mal runter. Ja. Und im Endeffekt sind sich in Sachen Mission Markus und Sigi ja einig.
Ja, also sie sind voll für, ich mache Leute zu Jüngern. So
ja,
ist genau. dieser sogenannte Missionsbefehl, den Markus ja zitiert, im Markus Evangelium, glaube ich.
Mhm.
Oder irgendwo am Ende, ja.
Ja, ja.
Macht die Menschen zu Jüngern, ja, ladet sie ein in unsere Lerngemeinschaft so ein bisschen. Da sind die sich ja einig.
Der Punkt ist nur...
Wir haben eine unterschiedliche Motivation, ja. Markus Voss sagt halt, ja, okay, dann kommst halt in die Hölle, wenn du es nicht machst. Turn or burn, Höllenprediger.
Ja, genau.
Okay. Sigi Zimmer sagt halt, ja, wie wär's denn ein... Also, Sigi Zimmer sagt eigentlich nichts anderes als, ja, vielleicht ist es mit der Hölle Angst machen gar nicht so geil. Wie wär's denn, wenn wir einfach mal bei dem USP vom Christentum bleiben und einfach von der Liebe Jesu erzählen?
Ja.
Weil jedes Jahr vergeigt ist, wo wir nicht mit der Liebe Jesu in Kontakt waren. Habe ich jetzt eigentlich nichts dran auszusetzen.
Ja. Und das geht mir auch ans Herz. Ja, muss ich wirklich sagen. Das bewegt mich.
Also ich kann da nicht mehr verstehen, warum dann Leute über Worthaus sagen, dass die ja gegen Missionieren sind.
Ja.
Und dagegen sind, vom Glauben zu erzählen oder Leute, sage ich mal, in die Glaubensgemeinschaft einzuladen. Egal, wie man's, was für ein Wort man dafür jetzt findet.
Genau.
Missionieren ist verbrannt, ja, aber weitererzählen, das, ich glaube, an einer anderen Stelle wird irgendwann, nee, Sigi Zimmer sagt es in diesem Text so, eine Kirche, die nicht von ihrer Botschaft weitererzählt, ist keine Kirche.
In diesem Sinne, lasst uns davon weitererzählen.
Ja, ich brauche es trotzdem nach diesem Brett. Das war ein ziemliches Brett, aber mein Schluck Tee.
Ja, das war emotional. Genau.
Aber tatsächlich, wir haben noch ein paar Bretter. Für bestimmt noch die eine oder andere Folge.
Ja.
Uwe, du und ich, wir nehmen jetzt gleich die nächste Folge auf. Aber an alle, die uns zuhören, ihr Lieben, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir machen hier mal eine kleine Pause. Und ja, hören uns dann wieder, wenn es heißt Hausverbot im Beichtstuhl.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.